Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 295.
Sieben Uhr 30 ist es.
Bayern 2 Radio. Weitwinkel.
Zwei Schläge. Drei. Es ist geschafft. Oh, zapft es auf eine friedliche Wiesen.
Das Warten hat ein Ende. Heute Punkt 12 Uhr eröffnet Münchens Oberbürgermeister Christian Ude mit seinem Ortzapft ist das Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese.
So, Ausschluss, Ende vorbei, wir haben wieder.
Und dann geht's los, rein in die Geisterbahn. In den Wiesenrummel mischen sich heuer freilich wieder einmal ungewohnte Töne. Gleich neben dem Oktoberfest im Südteil der Theresienwiese präsentieren sie sich von heute an als Aushängeschilder der bayerischen Tierzucht auf dem ZLF, dem Zentrallandwirtschaftsfest. Alle 4 Jahre lädt der Bayerische Bauernverband dazu ein. 9 Tage lang wird alles gezeigt, was die Landwirtschaft heute prägt und was die Bauern zu bieten haben. Kurzum, Landleben zum Anfassen. Mit Reportagen aus dem bäuerlichen Alltag wollen wir Ihnen Lust machen auf einen Bummel über das 123. Zentrallandwirtschaftsfest. Und ganz nebenbei erfahren Sie, was es dort zu sehen gibt. In der kommenden halben Stunde stellen wir vor, die Turbokuh Franka, die über 9000 Liter Milch pro Jahr gibt. Den Getreidebauer Thomas, der mit Hilfe von Satelliten und modernster Agrartechnik besonders umweltschonend düngt und spritzt. Den Biogas-Sepp, der aus Mais, Gras und Kartoffeln Strom und Wärme erzeugt.
Wir haben eine elektrische Leistung von 260 kW. Das reicht, um 500 Wohneinheiten, also Familienhäuser, mit Strom zu versorgen.
Und wir stellen vor, Leo und Jakob Weidmann, die gemeinsam mit ihrer Mutter zum ersten Mal in ihrem Leben einen Bauernhof besuchen.
Alle Kinder angeschnallt?
Ja.
Mami, gibt's da Katzen?
Ich glaube schon. Könnte sogar Katzenbabys geben.
Süß.
Was haben die denn noch für Tiere?
Du, ich glaube, Kühe sehen wir heute, weil ich glaube, ihr dürft melken. Wisst ihr das eigentlich, wie das geht, melken?
Es gibt auch eine Maschine.
Und was meinst du, wie die Milch da rauskommt aus der Kuh?
Da ist der Euter und da sind die...
Stimmt ja gar nicht, die Milch kommt aus dem Tetrapark.
Ja, da landet sie, nachdem sie gemolken worden ist. Ich sehe schon, das wird also höchste Zeit, dass ihr auf den Bauernhof kommt.
Na, dann kann's losgehen. Ihr Begleiter am Mikrofon ist Ludwig Gruber. Spärlich, spärlich war das noch anno 1811 bei der ersten Landwirtschaftsausstellung auf der Münchner Theresienwiese. 3 Schweine präsentierten die Veranstalter damals den Gästen. Heuer beim 123. Zentrallandwirtschaftsfest sind es über 400 edle Schweine, Rinder und Pferde. Dazu jede Menge Schafe und Ziegen, Kaninchen, Bienen, Federvieh und unzählige Fische. Franka zum Beispiel, die gestern nach München angereist ist. Mit ihrer Jahresleistung von gut 9000 Litern Milch ist sie fast so etwas wie eine Turbokuh, denn ihre Kolleginnen bringen es im bayerischen Durchschnitt nur auf 5800 Liter.
Die Franka hat jetzt einen 5-jährigen Durchschnitt von 9026 bei sehr guten Inhaltsstoffen, bei 4,56 Fett und 3,67 Eiweiß.
Und das alles, obwohl sie keineswegs zu den ganz Jungen gehört.
Sie ist geboren im Juni 96, ist mittlerweile ja schon gute 8 Jahre alt, tragt jetzt zum 7. Kalb. Und da ist halt einfach wichtig, dass die Kuh sich im Laufe der Jahre möglichst wenig verändert.
Auch aus Mist lässt sich Geld machen. Erst freilich muss der Mist in Biogas verwandelt werden. Eine von vielen umweltfreundlichen Möglichkeiten der Energieerzeugung, die auf Bauernhöfen zunehmend Einzug halten. Bewusst hat der Bayerische Bauernverband deshalb die erneuerbaren Energien zum Schwerpunktthema des Zentrallandwirtschaftsfestes erklärt. Immer mehr Bauern wandeln sich zum Energiewirt, produzieren Raps für die Herstellung von Biodiesel, erzeugen mit Solarzellen auf ihren Scheunendächern Strom, liefern ihr Holz an Heizkraftwerke, produzieren aus Gülle, Mais und Gras Biogas. Alles, was der Markt an Technik hierzu bietet, ist auf dem ZLF ausgestellt. Dazu gibt es jede Menge Fachinformationen und Beratungsangebote. Wie es läuft in der Praxis, wenn man aus Mist, Mais oder Gras Biogas erzeugt? Norbert Johr wollte es genau wissen und hat bei einem Landwirt vorbeigeschaut, der Biogas erzeugt.
Was bringt es, wenn das Stromnetz, das mit 10 Cent pro Kilowattstunde honoriert am Tag im Moment?
Also wir haben zurzeit positive Einnahmen von 600 Euro am Tag.
Dann ist diese Biogasgeschichte hier schon der Schwerpunkt langsam auf dem ehemaligen Bauernhof.
Also bei uns ist jetzt die Umwandlung da von Landwirt zum Energiewirt. Wir sehen ja jetzt, was in der ganzen Nahrungsmittelproduktion und so weiter geschieht. Die Preise gehen immer weiter nach unten. Und wir sind jetzt auf einem Betriebszweig, wo wir sagen können, der ist 20 Jahre sicher und das hat man sonst in der Landwirtschaft nicht.
Von computergesteuerten Fütterungsanlagen bis hin zum satellitengestützten Traktor, alles zu sehen auf dem ZLF. Beispiel Satellitennavigation. Autofahrer kennen das längst. Die Satellitennavigation lotst sie ans Ziel, ermittelt stets auf den Meter genau die Position des Autos in noch so verschlungenen Städten oder menschenleeren Landschaften. Die Hilfe von oben hat mittlerweile auch auf einigen Bauernhöfen Einzug gehalten. Dort allerdings leistet sie noch viel mehr als nur Lotsendienste. Beispielsweise kann damit besonders umweltschonend gespritzt und gedüngt werden. Ulrich Detsch hat einen Ackerbauern besucht, der bereits mit Satellitenhilfe spritzt, düngt und erntet.
Einen Precision Farmer oder Satellitenlandwirt könnte man Thomas Mohr nennen. Er sitzt im Büro seines Gutsbetriebes Wittenfeld bei Eichstätt am Computer. Vor sich auf dem Bildschirm klickt er die Namen seiner Feldstücke an und betrachtet digitale Ertragskarten. Es sind Karten, die der Landwirt Mohr mit Hilfe von oben, mit Unterstützung von 24.000 Kilometer entfernten Satelliten ermittelt hat. Über GPS, ein Global Positioning System auf seinem Mähdrescher, misst er seit Anfang der 90er Jahre, wie viel Getreide an unterschiedlichen Stellen seiner Felder wächst. Die via Satellit vom Mähdrescher ermittelten Erntedaten lässt er am Computer mit Ergebnissen von Bodenproben verrechnen. Jetzt bekommt der Landwirt also Informationen, an welchen Stellen im Feld der Ertrag hoch ist und er entsprechend viel düngen muss. Dort, wo er weniger erntet, wird via Satellit die Düngemenge gedrosselt. So setzt der Landwirt seinen Dünger effektiv ein. Das spart ihm Geld und schont die Umwelt. Im optimalen Fall gelangt kein Stickstoff ungenutzt ins Grundwasser. Agraringenieur Thomas Mohr betreibt Ackerbau mit einem geografischen Informationssystem. Er zeigt uns, wie er mit wenigen Handgriffen einen Satellitenterminal, einen Bordrechner für den Düngerstreuer montiert und wie er dann mit Hilfe von oben düngt. Alle mit Hilfe der Satellitentechnik gesammelten Daten und Anweisungen für die auszubringenden Dünger-, Saatgut- und Spritzmittelmengen sind auf kleinen Chipkarten gespeichert. Diese Speicherkarten steckt der Landwirt in den Satellitenbordrechner des Traktors und steuert von dort aus die verschiedenen Arbeitsgeräte.
Der Schlepper fährt über das Feld und fährt über das Feld im Prinzip über eine digitale Karte. Davon kriegt der Fahrer nichts mit. Man sieht auch auf diesem Traktor auf keinem Terminal irgendwelche Karten, aber es wird permanent die Position des Schleppers auf einer Landkarte überprüft und dann wird nachgeschaut, welcher Sollwert ist mir denn für diese Position vorgegeben? Und dieser Kreis, der wird 2-3 Mal in der Sekunde permanent durchgeführt, während der Traktorfahrer draußen fährt.
Billig ist dieses Precision- oder Präzisionsfarming allerdings nicht.
Was auf jedem Schlepper installiert wird, würde ich mal schätzen zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Das sind Kabel, Leitungen, Geräte, die fest am Schlepper verbleiben. Und dann kommen je nach Nutzung nochmal Kosten von, ja, sagen wir mal ruhig zwischen 10.000 und 20.000 Euro dazu. Das sind dann Komponenten, die von Schlepper zu Schlepper und Maschine zu Maschine weiter gewechselt werden können, die dann erstmal nur die Regelung der Anbaugeräte für Aussaat und Düngung machen und dann im fortgeschrittenen Status, also eher die obere Grenze, dann auch die automatische Lenkung erledigen können.
Das sagt aber doch jeder Kollege zu Ihnen. Na, Herr Muhr, das rechnet sich doch nie, mein Lieber, dass man so viel Geld ausgibt, nur um präziser Landwirtschaft zu machen.
Für mich gibt es keinen Zweifel mehr, dass diese Investitionen, die jetzt schon insgesamt auf dem Betrieb 40.000, 50.000 Euro erreicht haben, für die ganze Technik auf allen Fahrzeugen, dass sich das längst bezahlt gemacht hat.
Vor 5 Jahren, so Muhr, habe er noch als Technikspinner gegolten. Inzwischen sei die Technologie allerdings alltagstauglich für jeden technisch aufgeschlossenen Landwirt. Satellitenbauer zu sein, das sei heute nichts Besonderes mehr.
Vor wenigen Tagen in München.
Okay, Leo, du kannst ja schon mal einsteigen. Jakob ist gleich da.
Komm, okay.
Einsteigen, anschnallen.
Familie Weidmann ist auf dem Weg nach Benediktbeuern, das Ausflugsziel der Abrahamhof. Den wollen Leo 5 Jahre und Jakob 8 Jahre zusammen mit ihrer Mutter Eva erkunden.
Grüß Gott, schön, dass Sie da sind.
Grüß Sie, Herr Sindelhauser.
Streuobstwiesen, Wald und 40 Hektar Grünland gehören zum Betrieb von Landwirt Franz Sindelhauser. Und natürlich jede Menge Tiere.
Mami, komm, ich hab deine Katze entdeckt.
Während Jakob Kater Weißpfötchen bewundert, lässt sich Leo vom Hofherrn auf einem Go-Kart über den Betrieb schieben.
Ich glaube, was da drum spazieren geht.
Ein...
Was kann das sein? Das hat jetzt ausnahmsweise kein Ringelschwänzchen.
Ein Schweinchen.
Ein Schweinchen, genau. Das ist Bumba. Das ist unser Hängebauchschwein. Manche Kinder, die haben natürlich schon ein bisschen eine Vorinformation. Teilweise auch durch Bilderbücher oder wenn sie halt schon größer sind, auch unter Umständen durch die Schule. Sicher sind sie oft überrascht von der Größe der Kühe und auch von den Traktoren her und so weiter. Das ist für die natürlich schon ganz was Neues. Auch von dem freiheitlichen Leben, den man auf dem Hof eigentlich hat, dass man sich einfach bewegen kann, ohne dass man gleich eine Straße daneben hat und einen großen Obstgarten, wo man einfach mal einen Apfel vom Boden wegnehmen kann oder vom Baum, das ist für die Kinder natürlich was Neues.
Ist das laut?
Das werdet ihr jetzt gleich merken, ob der laut ist oder nicht. Der ist anders wie im Auto?
Ja.
Schon, gell?
Ich finde ihn bequemer
als im Auto.
Dann ist es für euch die erste Traktorfahrt, gell?
Wenig später. Der Bauer muss einen Weidezaun reparieren. Leo und Jakob wollen ihm dabei helfen.
So, jetzt müssen wir die Zaunpenne reinschlagen. Den hauen wir jetzt in das Loch rein, wo der Pfahl vorher gestanden ist. Dann passt der Zaun wieder.
Okay.
So.
Zu Hause ist anders die Landschaft. Kühe sind da auch nicht.
Also die Häuser, die stehen ja nicht so alleine, sondern die sind schon näher zusammen.
Ein bisschen so viel fliegen.
Die freuen sich jetzt aber nach Hause zu gehen, die haben ganz volle Euter, schaut mal.
Gegen 4:30.
Yay, schau ja!
Jetzt heißt's kühlen den Stall. Viele große und kleine Helfer sind mit auf die Weide gefahren. Auf dem Bulldog oder auf einem angehängten Wasserfass.
Bayerin wart schon bis Kirchkämmer. Siehst du es?
Wie machst du es denn mit dem Melken?
Hallo, Zitrone, sage ich zu dir, damit es nicht erschreckt, wenn ich reinkomme, weil die sind ein bisschen krickig. Sonst fahren die immer aus mit dem Hax und dann habe ich schon wieder einen blauen Fleck. Und dann nehme ich den Molkschemel.
Wie findet eine Kuh ihren Stammplatz im Stall? Wie viel Milch gibt sie am Tag? Und wie melkt man überhaupt? Fragen über Fragen, die Bäuerin Cordula im Stall gerne beantwortet.
Die Kinder haben eigentlich ganz viele Fragen, weil für die wirklich die Milch aus dem Tetrapack kommt, im Supermarkt. Und es kostet sie zunächst mal Überwindung, unsere Kuhmilch zu trinken, weil die riecht anders und die schmeckt auch ganz anders. Und plötzlich stellen sie fest, die schmeckt ja viel besser und sie genießen das eigentlich auch, dass sie sehen, wo die Kühe leben, wie die auf der Wiese draußen stehen und fressen und stellen fest, warum die Milch auch ganz anders schmeckt. Und die höchsten Erlebnisse für die Kinder sind natürlich, wenn bei uns Kälber geboren werden. Wir hatten jetzt 2-mal Sonntagmorgen um 8:45 eine Geburt. Ich habe sozusagen das ganze Haus aufgeweckt, so weit es ging. Und die durften alle mit dabei sein. Und das sind natürlich prägende Erlebnisse für die Kinder und vor allen Dingen auch für die Erwachsenen, die sowas auch eigentlich noch nie gesehen haben. Und die haben einfach wieder ein ganz anderes Verhältnis zur Kreatur und gehen, hoffe ich, einfach achtsamer um. Und das ist uns ganz wichtig, uns sowas zu vermitteln.
Ich mag zuerst melken.
Die Leoba mag zuerst melken, freilich. Jetzt muss ich es aber noch schnell waschen, sonst kriegt die Leoba dreckige Finger. Und das geht natürlich nicht.
Langsam heißt es auch wieder ans Heimfahren denken. Schade, Denn Leo und Jakob Weidmann so, hat es auf dem Bauernhof gefallen.
Guten Morgen.
Ja, eben. Ich auch noch nicht.
Also das Melken, das war das Beste.
Trampolin springen und das Pony reiten. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Also es war schon anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Mehr Natur und halt mehrere Tiere.
Geöffnet ist das ZLF im Südteil der Theresienwiese gleich neben dem Oktoberfest täglich zwischen 9 und 18 Uhr. Und zwar bis einschließlich Sonntag, den 26. September. Erwachsene zahlen 11 Euro Eintritt, die Familienkarte für zwei Erwachsene mit Kindern bis 14 Jahren kostet 22,50 Euro.
Sie hörten in Weitwinkel Spitzenkühe und Biogas, Landleben zum Anfassen, ein Magazin zum Bayerischen Zentrallandwirtschaftsfest, Redaktion Ludwig Gruber. Wir wiederholen diesen Weitwinkel heute um 14.30 Uhr.
Die Partei, die hat immer recht, lautete der Refrain eines berüchtigten Liedes, auf dessen Absingen die SED schon zu Zeiten verzichtete, als sie in der DDR noch uneingeschränkt herrschte und ihr Generalsekretär noch verkündete, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber die SED gibt's nicht mehr und von ihrer Nachfolgeorganisation PDS ist seit gestern nur noch ein Namenszusatzkürzel übrig. Jetzt ist die Linkspartei aus Ruinen auferstanden und wendet sich der Zukunft zu. Anmerkungen von Rolf Büllmann.
Radiowelt. Der Kommentar.
Eines kann man der jetzt in Linkspartei umbenannten PDS nicht vorwerfen. Mangelnde Flexibilität, was den eigenen Namen angeht. Von SED über SED-PDS hin zu PDS ohne SED und jetzt noch einen Schritt weiter zur Linkspartei. Keine andere Partei hat sich derartig oft gehäutet. Bei all diesen Änderungen des eigenen Namens ging es in allererster Linie um eines, darum, Abstand von der eigenen unseligen Vergangenheit zu gewinnen und darum, sich die Möglichkeit zu schaffen, eine sozialistische Partei in Deutschland in die Zukunft führen zu können. Den Beteiligten war 1990 schnell klar, dass eine sozialistische Einheitspartei, eine SED, im wiedervereinigten Deutschland nicht funktionieren würde. Und in den Jahren danach zeigte sich dann immer deutlicher, dass es auch unter dem Namen PDS nicht gelingen würde, sich im Westen zu etablieren. Jetzt, in Zusammenarbeit mit der Wahlalternative und mit dem Namen Linkspartei, bietet sich die Gelegenheit, auf die die Sozialisten schon so lange warten, die Gelegenheit zur Schaffung einer wirklich gesamtdeutschen Partei links von der SPD. Wenn dieses Ziel nur zu erreichen ist, indem man die eigene Identität riskiert, dann muss das eben sein, sagen die Pragmatiker in der Linkspartei. Und doch verlässt sie auf halbem Weg der Mut. Denn der gestrige Beschluss bedeutet keinesfalls den Abschied von der PDS. Die bleibt bestehen, wenngleich nicht als fester Bestandteil des neuen Namens, sondern als Zusatz. Ein rechtlicher Trick, der es den ostdeutschen Landesverbänden ermöglichen wird, weiter mit dem Kürzel PDS auf dem Wahlzettel anzutreten, während die westdeutschen Landesverbände das eben nicht tun müssen. Es wird so sein, dass eben nicht überall, wo PDS drin sein wird, auch PDS draufstehen wird. Rein rechtlich hat das alles seine Richtigkeit, dafür haben die Juristen der Partei Sorge getragen. Niemand wird der Linkspartei da etwas vorwerfen können, aber nur weil etwas zulässig ist, ist es ja noch lange nicht richtig. Es bleibt ein fader Beigeschmack. Für diejenigen in der ehemaligen PDS, die sich trotz dieser Verrenkungen bei der Namensgebung nicht mit dem neuen Namen anfreunden können, bleibt ein Trost. Inhaltlich werden ihnen keine Zugeständnisse abverlangt. Das Wahlprogramm, mit dem die Linkspartei antreten will, zeichnet sich vor allem durch scharfe Abgrenzung zum, wie es heißt, großen Kartell der sozialen Kälte der im Bundestag vertretenen Parteien aus und durch eine Ablehnung der Reformpolitik von Rot-Grün. Genau damit wird die Linkspartei aller Voraussicht nach punkten. Die Chancen, dass sie tatsächlich ihr Ziel erreicht und drittstärkste Kraft im Bundestag wird, stehen nicht schlecht. Erst dann allerdings kommt auf die Linkspartei auch die wirkliche Bewährungsprobe zu, die echte politische Arbeit im Parlament nämlich, bei der sich zeigen muss, wie funktionsfähig die dann doch recht hektisch zusammengeschusterte Kooperation von Wahlalternative und Ex-PDS tatsächlich ist.
Soweit dieser Kommentar von Rolf Büllmann. Wenn Sie Ihren Kommentar zur neuen Linkspartei abgeben wollen, wenn Sie Fragen dazu haben, Sie haben Gelegenheit dazu heute im Tagesgespräch zwischen 12 und 1 hier in Bayern 2 Radio. Jetzt ist es gleich 7.26 Uhr und jetzt zeigt gleich bei uns der Kapitalismus seine hässliche Fratze. Die Serie von Korruptionsaffären geht weiter. Nach dem Skandal bei Volkswagen besteht jetzt beim Münchner Chiphersteller Infineon, der ehemaligen Siemens-Tochter, der Verdacht auf Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Felix Linke berichtet.
Der 45 Jahre alte Andreas von Zitzewitz teilte mit dem früheren Vorstandschef Ulrich Schumacher dessen große Leidenschaft für Porsche-Rennen, die von Infineon und Zulieferfirmen zum Teil gesponsert wurden. Von Zitzewitz und sein Vorgänger im Vorstand Harald Eggers, der auch schon einmal die Sparte für Speicherchips geleitet hatte, sollen Beziehungen zu den Zulieferern und zu einer Schweizer PR-Firma für sogenannte Kickback-Geschäfte ausgenutzt haben, im Wert von mehreren hunderttausend Euro, deren Gewinne nicht versteuert wurden. Sobald sie einen Geschäftspartner als Förderer für den Motorsport gewonnen hätten, so lauten die Vorwürfe, kassierten sie einen Großteil der Sponsorengelder für ihre Vermittlung und als Provision von der PR-Agentur, die an der Veranstaltung verdiente. Problematisch wurde es, als Infineon selbst als Sponsor aussteigen wollte, obwohl zwei seiner Manager Rückvergütungen für die Rennen bekommen hatten. Der Inhaber der PR-Firma Udo Schneider beschwerte sich darüber vor Gericht, als gegen ihn selbst wegen Bestechung ermittelt wurde. Seit März 2004 liegt dem Aufsichtsrat von Infineon eine eidesstattliche Erklärung Schneiders vor, in der er angibt, er habe dem jetzt zurückgetretenen Vorstand von Zitzewitz 3 Jahre lang insgesamt rund 300.000 Euro zukommen lassen, um weiterhin für Infineon tätig sein zu dürfen. Die Konzernleitung sah darin nur eine böswillige Verleumdung und tat nichts, um die Bestechungsvorwürfe aufzuklären. Das wiederum belastet Aufsichtsratschef Max-Dietrich Klei und vor allem den Vorstandschef Wolfgang Ziebart, der erst seit einem Jahr im Amt und verzweifelt bemüht ist, Infineon wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Auch vor der Affäre galt der Münchner Chiphersteller Börsianern bereits als hochriskantes Investment, wobei unklar ist, ob das Unternehmen in seiner heutigen Form überhaupt überlebensfähig ist. Investoren, die eine Zerschlagung des Konzerns beabsichtigen, die gibt es bereits. Die Erhaltung des Unternehmens ist dagegen keineswegs einfacher geworden.
Das war ein Beitrag von Felix Linke in der Radiowelt.
Und nun, meine Damen und Herren, wir erinnern. Heute vor 135 Jahren verkündete das Erste Vatikanische Konzil das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit. Hören Sie dazu den Beitrag von Peter Hertel.
Rom, 18. Juli 1870. Über der sommerlich schwülen Stadt geht donnernd ein Gewitter nieder. Es taucht den Petersdom in Dunkelheit. Manche Römer halten das Schauspiel der Natur für ein Zeichen himmlischer Zustimmung. Für andere ist es ein Ausdruck des göttlichen Zorns über eine Proklamation im Innern der Peterskirche. Dort verkündet das Erste Vatikanische Konzil feierlich ein für Katholiken unumstößliches Dogma, das bis heute zu den umstrittensten Beschlüssen der Kirchengeschichte zählt.
Wenn der römische Papst ex cathedra spricht, dann besitzt er jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei Entscheidungen zur Glaubens- und Sittenlehre ausgerüstet wissen wollte. Wer sich vermessen sollte, was Gott verhüte, dieser unserer Glaubensentscheidung zu widersprechen, der sei verflucht.
Zwar ist der Beschluss mit 535 gegen 2 Stimmen verabschiedet worden, aber nicht einmal die Hälfte aller stimmberechtigten Bischöfe ist bei dieser entscheidenden festlichen Zusammenkunft in St. Peter dabei. Die einen sind gar nicht zum Konzil angereist. Andere haben ihren Protest durch vorzeitige Abreise zum Ausdruck gebracht. Schon zu Beginn des Konzils war nämlich klar gewesen, dass der Papst das Dogma durchdrücken werde, nicht zuletzt aus kirchenpolitischen Gründen. Er bangte um seine, wie er meinte, gottgewollte Herrschaft. Demokratische Bestrebungen breiteten sich selbst auf katholischen Synoden aus. Gegen diese schlimmen Bedrohungen sollte ein Schutzwall errichtet werden. Die unfehlbare, sozusagen göttlich untermauerte Autorität des Papsttums. Pius IX. Selbst ließ keinen Zweifel daran, was er von den widerspenstigen Oberhirten insbesondere aus dem Land der lutherischen Reformation hielt.
Die deutschen Bischöfe sind die schlechtesten von allen. Der deutsche Geist hat alles verdorben.
Im Kern besagt das Dogma:
Wenn der römische Papst eine Glaubenslehre oder eine Sittenlehre als allgemein verbindlich, also zum Dogma, erklärt und sich dabei ausdrücklich auf sein Amt beruft, dann ist diese Lehre unfehlbar. Sie ist es aber nicht etwa deshalb, weil ihr die Kirche zugestimmt hätte, sondern vielmehr, weil sie es aus sich selbst heraus ist.
Dabei ist die Macht des Papstes jedoch eingeschränkt, wie sich aus den Konzilsdokumenten ergibt.
Der Papst muss sich zuvor überzeugt haben, dass der Inhalt des Dogmas von den Ortskirchen, also den einzelnen Diözesen weltweit, geglaubt wird, zumindest mehrheitlich.
Hier mag der Grund dafür liegen, dass seit 1870 nur ein einziger Papst einmal von seiner Unfehlbarkeit Gebrauch gemacht hat, nämlich Papst Pius XII. Im Jahre 1950. Wichtiger als die tatsächliche Anwendung der Unfehlbarkeit war demnach bisher der Autoritätsanspruch, der sich hinter ihr verbirgt. Der Glorienschein des Papstdogmas hat nämlich eine Wirkung, die der Kirchenleitung meist nicht unangenehm zu sein scheint. Im Gegenteil. Nicht selten halten katholische Christen wichtige, aber fehlbare Entscheidungen des Papstes und seiner vatikanischen Behörden für unumstößliche Wahrheiten, denen sie ohne Wenn und Aber zu gehorchen haben. Wie viele sich dann danach richten, das ist eine ganz andere Frage.
Peter Hertel erinnerte an die Verkündung des Dogmas der päpstlichen Unfehlbarkeit heute vor 135 Jahren. Sie können diese Sendung auch im Internet nachhören unter dradio.de.
Dass ein Hausmeister auch mal nach der alten Dame im dritten Stock schaut, ohne dass er dafür jedes Mal extra bezahlt wird, das hat es glücklicherweise immer schon gegeben. Dass aber eine Bus- oder S- oder U-Bahn-Fahrkarte weitergegeben wird, weil man damit noch eine Stunde lang fahren kann, oder dass jemand mit seiner Bahncard wildfremde Leute mitnimmt und die also nur den halben Preis zahlen müssen, das sind Beispiele neuer Solidarität, die immer öfter zu beobachten ist. Wo viele Menschen immer weniger haben, manche mitunter so wenig, dass es kaum noch reicht, da ist Mitmenschlichkeit gefragt, die zugleich auch ein Protest sein kann, Widerspruch gegen eine Politik, die als ungerecht empfunden wird. Peter Kaiser über die neue Solidarität.
Das sind Grundwerte, die Menschen leben. Das heißt Nächstenliebe, dass man mitleidet und dass man auch Menschen gerne hat oder liebt. Das sind die Größen, die dahinterstehen und das ist universell. Durch alle Gesellschaftsschichten, das ist in türkischen Familien so, das ist in deutschen Familien so, in russischen Familien. Also wenn der Hausmeister dreimal täglich, ohne dass da irgendjemand ihn mal aufgefordert hat, bei einer alten Dame vorbeischaut.
Ich glaube schon, dass das soziale Klima wärmer wird.
Ihr einkauft, schaut, dass sie nicht hingefallen ist. All diese Dinge, die passieren sehr oft.
Es sind neue Schichten, neue Klassen der Gesellschaft, die sich da aufbauen.
Es ist zwar dann die Solidarität derjenigen untereinander, die wenig haben.
Die Nachbarn, die selbstverständlich einkaufen gehen, die mitkochen, wo jeden Tag etwas zu essen einfach rübergebracht wird. Es wird ganz selbstverständlich abends nochmal nachgeschaut, ob jemand wirklich ins Bett gegangen ist oder ob er nicht hilflos irgendwo liegt. Das sind sehr stille Dinge. Und die werden aus einer wirklich gelebten Mitmenschlichkeit gemacht. Und das passiert öfter, als man vielleicht gemeinhin denkt.
Überall wird eingespart, werden Sozialleistungen gekürzt, Jobs wegrationalisiert. Agnes Bleileven-Hohmann ist Sozialarbeiterin einer Beratungsstation der Caritas in Berlin-Charlottenburg, einem gutbürgerlichen Bezirk in Berlin.
Es kommen zusehends Familien, die bisher immer noch so ganz normale Bewohner des Bezirks waren, ohne große soziale Probleme. Und die Situation der Arbeitslosigkeit, der Belastung, der finanziellen drängen immer mehr Menschen dahin, hier nachzufragen, ob es irgendwelche anderen Unterstützungsmöglichkeiten gibt, um irgendwelche Dinge, die eben passieren müssen, Mieten zu bezahlen, BIWAG-Rechnungen zu bezahlen, insbesondere von auch Akademikerfamilien, von sehr durchschnittlichen ausgebildeten Familien, die auch Beruf haben, oder auch von Menschen, die im Beruf sind und nur sehr, sehr kleine Einkommen haben. Die Erfahrung ist, die Sprechstunde wird immer voller.
Doch während viele Menschen immer weniger Geld haben, der scharfe Luftzug der Einschränkungen mitunter der Armut durch die Städte und Gemeinden weht, macht sich, ganz entgegengesetzt dazu, mehr und mehr eine neue Form des sozialen Miteinanders unter den Menschen bemerkbar. Diese, manchmal verblüffend kreative Solidarität wirkt wie ein warmer Luftzug in dieser Zeit.
Zum Beispiel, wenn ich BVG fahre und ich ziehe mir einen Einzelfahrschein, dann ist das schon so, dass ich den in den Automaten zurücklege, in die Fahrscheinausgabe unten rein, sodass ich der Nächste den dann nehmen kann, den abgestempelten. Und der kann dann halt überprüfen, ob man braucht oder nicht. Früher mit den 2 Stunden Gültigkeit war das ja sehr einfach, aber das hat die BVG jetzt ja unterlaufen. Jetzt darf man ja nur noch in eine Richtung. Damit fallen dann schon mal 50% aller möglichen Leute aus. Und ich werde auch in letzter Zeit häufiger gefragt. An den Ausgängen stehen immer häufiger Menschen, die halt nach Fahrscheinen fragen, ob man noch einen gültigen Einzelfahrschein hat. Ich kriege öfter welche geschenkt. Also es ist durchaus so, dass mir das öfter passiert ist, dass ich angesprochen wurde auf dem U-Bahnhof, ob ich denn noch einen Fahrschein brauche. Und den habe ich dann, wenn ich einen brauchte, habe ich ihn natürlich genommen, klar.
Was ich gebe, das sind abgefahrene Fahrscheine vom BVG, ne? Das gefällt mir, diese jungen Menschen, die irgendwie eine Geschäftsidee haben, ne? Das gefällt mir.
Also es waren weder besonders junge Leute noch besonders alte Leute. Ich habe mal von einer sehr gut gekleideten Frau in Zehlendorf einen Fahrschein geschenkt bekommen. Offensichtlich gibt es so eine Bereitwilligkeit, seinen Fahrschein weiterzugeben. Also ich bemerke, dass in den letzten 2 Jahren hat es zugenommen, dass ich entweder Fahrscheine angeboten bekommen habe, beziehungsweise dass ich selber auch angefangen habe, darauf zu achten, konsequent meinen Fahrschein einfach weiterzugeben oder in den Automaten zu legen, wenn der Bahnhof gerade leer war oder so. Das ist eine Form von sozialem Teilen, dass immer mehr Menschen weniger Geld zur Verfügung haben und man dadurch natürlich auch Geld sparen kann. Und es ist auch so eine Art sozialer Widerstand. Oder so habe ich mir das erklärt. Naja, die BVG macht einfach eine Fahrpreispolitik. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Wenn man dann parallel dazu einfach hört, dass die BVG vom Rechnungshof kritisiert wird für ihre hohen Managergehälter, dann steht das in keinem Verhältnis mehr.
Auch eine andere Form der Leistungsbezahlung. Denn es muss eben nicht immer Geld sein.
Ich hatte früher immer eine Steuerberaterin. Das heißt, eigentlich habe ich sie immer noch, aber ich bezahle sie nicht mehr. Ja, sondern wir haben uns auf eine andere Ebene eingelassen. Also wir kennen uns ja nun schon ein bisschen länger. Und ich habe irgendwann mal erzählt, dass ich ganz gut nähen kann. Und es hat sie auch gesehen, halt, was ich so anhabe und so weiter. Und dann hat sie mich irgendwann mal gefragt, ob ich ihr auch was nähen könnte, eine Hose. Und dann habe ich gesagt, klar, ich nähe dir eine Hose und dafür machst du mir die Steuererklärung. Und damit war sie vollkommen einverstanden und seitdem machen wir das jetzt so. Vor 10 Jahren waren wir ja auch alle finanziell noch ein bisschen besser ausgestattet. Und da wären solche Tauschgeschäfte oder so auf dieser Ebene, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Ja, da wäre das gar nicht so weit gekommen. Das wäre einem auch peinlich gewesen, der Steuerberaterin da irgendwie auf dieser Ebene was anzubieten, sozusagen. Ja. Heute hat sich das geändert dadurch, dass wir alle ein bisschen weniger verdienen. Also versucht man mehr auf einer anderen Ebene Leistungen zu erbringen, also weg von dem Geld und mehr eben, dass man so ein bisschen zusammenrückt eigentlich.
Dadurch, dass man auf der Bahncard Kinder bis 14 Jahre, man muss sie nur bei Fahrscheinkauf angeben, dass man sein eigenes Kind mitnimmt. Es ergab sich, dass das Kind von einer Freundin zu den Großeltern musste, zeitgleich sollte und dann habe ich es mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man das so ohne weiteres machen kann, so ein fremdes Kind mitnehmen. Ja klar, ich habe dann halt eine Vollmacht bekommen und so, sodass ich das Kind auf der Reise von A nach B als Erziehungsberechtigte begleite und so. Das war dann halt immer die Hoffnung, dass das dann auch durchgeht.
Es gibt immer mehr alleinerziehende Frauen, deren Unterstützung vielfach wegbrechen, da die Väter arbeitslos sind und den Unterhalt nicht mehr aufbringen können. So rücken die Frauen noch enger zusammen.
Dinge werden nicht mehr so ohne weiteres achtlos weggeschmissen. Ich achte schon darauf, an wen ich die zu klein gewordene Kinderkleidung weitergeben kann. Mütter, die sich untereinander kennen, die verschenken dann die Sachen, die sie unter Umständen selber geschenkt bekommen haben, von Großeltern oder so. Das wird dann einfach weitergegeben. Manchmal dann auch noch für ein geringes Entgelt weiterverkauft. Das kann auch passieren bei sehr hochwertigen Sachen und so.
Vielleicht ist jene neue Solidarität, das ganz selbstverständliche Miteinander in schwierigen Zeiten, eine Art Reflex auf eine Politik, die als ungerecht empfunden wird, weil die Lasten nicht ausgewogen verteilt sind. Und wenn auch diese Solidarität nicht unbedingt schon ein Widerstand dagegen ist, so ist sie doch eine Art Entgegenstehen, zumindest ein Widerspruch.
Ja, sicherlich. Also ich würde sagen, so einerseits ist das so, wo sich Volkeszorn über Preispolitik, über steigende Preise, über gleichzeitig Lohnverzicht und immer schlechteren Tarifabschlüssen, sucht sich so Volkeszorn eine sehr kreative, konstruktive Art, dann doch Geld zu behalten.
Wut ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich spüre hier oft Hilflosigkeit. Sodass ich schon sehe, dass dann im nächsten Jahr Menschen hier sitzen, die mir sagen, mein Kühlschrank ist kaputt, ich habe das Geld nicht, um mir einen neuen zu kaufen. Das Sozialamt finanziert keinen Kühlschrank. Und dann werden wir überlegen, ob man die Sachen vielleicht auf einen Balkon stellen kann oder wo man wie dann einkaufen geht, damit man nicht noch mehr Geld reinbuttert, weil die Sachen schlecht werden. Und das sind dann so Situationen, wo es mir schon sehr schwer fällt, solche Gespräche noch zu führen. Aber so existenziell wird es werden.
So sind die Aussichten auf ein besseres soziales Klima derzeit eher düster. Dass zunehmend Menschen sich aber das Wichtigste dadurch nicht nehmen lassen, ihre Mitmenschlichkeit, ist tröstend. Denn sicher ist, was sie einem anderen Gutes tun, wird ihnen einmal selbst getan werden.
Peter Kaiser über die neue Solidarität. Dies hier ist Axel Bosse aus Niedersachsen nach Berlin gezogen, jetzt von seiner ersten Mini-CD, der Titel Kamikaze-Herz.